Ja, ich möchte mal zuerst beten vor der Predigt. Herr, danke, dass das stimmt, was wir gerade gesungen haben, dass du ein großer Gott bist, der unser Schicksal, unser Leben, uns ganz in der Hand hält. Danke dafür vom ganzen Herzen. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir mit dir rechnen dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist da, auch da, wo wir vielleicht in Beziehungen durch Probleme gehen, die uns ganz einnehmen, die uns jede Kraft rauben wollen. Danke, dass wir auch da rechnen dürfen, dass du uns hilfst, dass du uns begleitest, dass du uns durchträgst. Danke dafür vom ganzen Herzen. Herr, danke für diesen Gottesdienst und für die Zeit, jetzt auch in Ruhe auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich, dass es uns gelingt, jetzt uns zu öffnen für dich, zu hören, auch zu verstehen, was du konkret uns in unsere Situation, in unsere Lebenslage sagen willst. Amen. Ja, Ulrike hat ja schon das Thema dieses Gottesdienstes genannt, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen. Wir haben ja heute den vorletzten Sonntag in unserer Aktion, 7 Wochen Liebe in Aktion. Für die, die als Gast vielleicht hier sind, wir machen also 7 Wochen lang das Thema Liebe in Aktion, versuchen da die verschiedenen Facetten dieses Themas jeden Sonntag oder jede Woche zu durchdenken. Und heute ist also das Thema, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen oder anders formuliert, Umgang mit Konflikten in Beziehungen. Also wenn Konflikte, wenn Schwierigkeiten da sind, in Beziehungen, im Miteinander, wie gehen wir damit um? Als Leitvers über die Predigt möchte ich einen kurzen Satz aus dem 1. Korintherbrief setzen. Oh, da kommt das kalte Wasser. Als Leitvers über diese Predigt möchte ich einen Vers aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 13 setzen. Wir haben ja schon immer wieder aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs in dieser Themenreihe Verse gehört. Und da gibt es einen Vers, 1. Korinther 13, 5, der heißt, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Also die Liebe hat die Fähigkeit, nicht bitter zu werden. Trotz Konflikten, trotz Schwierigkeiten, die auftreten, sich nicht in Verbitterung zurückzuziehen, sich nicht in Bitterkeit zu verschanzen, sondern es zu wagen, weiterzumachen, auch die Beziehung neu anzugehen, nicht hart, nicht verbittert zu werden. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Oder auch der andere Vers, der ja ausliegt als Lernvers für diese Woche, passt auch sehr gut, Sprüche 15, Vers 1. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Hier in den Sprüchen, die ja sehr praktisch formuliert sind, ist so ein Tipp gegeben, was in manchen Situationen angebracht ist. Dass wenn eine Beziehung, wo man in der Beziehung aneinander gerät, da ist es oft besser, nicht dem Impuls zu folgen, den man so hat, dass man da nochmal draufsetzt etwas und nochmal herausholt und die Stimme auch erhöht, sondern dass es einem gelingt, mal zurückzutreten und ganz sanft, ganz linde sich zu verhalten. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Also dass wir, wenn sozusagen Druck kommt, dass wir nicht Gegendruck machen, sondern dass wir auch einfach uns mal zurückziehen, etwas zurückweichen, dass der Druck nachlässt und dass wir ganz sachte antworten und die Situation entspannen und so es dann vielleicht gelingt, zu einem sachlichen, offenen, ehrlichen, liebevollen Gespräch zu kommen. Bevor ich weiter in das Thema einsteige, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen, würde ich aber gerne nochmal etwas Allgemeines und Grundsätzliches zu dem Thema Liebe, Liebe in Aktion sagen. Wir haben jetzt schon einige Wochen lang uns mit dem Thema beschäftigt und haben ja auch in diesen Wochen viele Herausforderungen gehört. Also mir persönlich ging es so, wenn ich auch das Buch gelesen habe, dass ich dachte, jeder einzelne Tag bringt eigentlich Herausforderungen mit sich, wo ich mich frage, wie sieht das praktisch bei mir aus? Liebe ich wirklich? Gelingt es mir zu vergeben? Gelingt es mir nicht nachzutragen? Gelingt es mir nicht bitter zu werden? Gelingt es mir nicht neidisch zu werden, nicht mich mit anderen zu vergleichen? Manchmal ist es ja ein sehr hoher Anspruch, der dann dasteht und weiß nicht, mir ging es ein bisschen so, dass ich dachte, schaffe ich das? Kann ich das? Und dann fand ich es toll, dass hier in den Predigten, aber auch in diesem Buch Liebe in Aktion immer wieder betont wurde, dass es nicht einfach darum geht, dass wir die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir machen das jetzt. Wir lieben. Wir haben die Kraft dazu. Sondern, dass immer wieder auf die Grundlage hingewiesen wurde. Und die Grundlage ist ja die, dass wir uns bewusst machen, dass Gott uns liebt. Das ist ja ganz entscheidend, das ist ganz grundlegend. Sonst wird das ein Krampf und eine Überforderung. Der erste Schritt ist der, dass wir es uns vor Augen stellen und es so tief uns bewusst machen, Gott liebt mich. Er hat mich aus Liebe geschaffen und gewollt. Er sorgt für mich im Alltag. Er ist da, ich bin sein Kind. Er liebt mich. Wer selbst Kinder hat, der weiß, er liebt seine Kinder. So kann man es ein bisschen vielleicht übertragen, zu wissen, so liebt Gott mich. Ich bin sein Kind, ich bin seine Tochter, ich bin sein Sohn. Gott ist ein liebender Vater. Und er hat seine Liebe vor allem und letztlich und endgültig natürlich darin bewiesen, dass er bereit war, in die Welt zu kommen, bereit war, Mensch zu werden, bereit war, für uns sein Leben zu geben. Dass wir das uns immer wieder vor Augen stellen, dass wir tief davon überzeugt sind, Gott liebt uns. Wo das der Fall ist, da wird es uns viel leichter gelingen, denke ich, andere zu lieben. Leichter auch fallen natürlich Gott zu lieben. Liebevolle Menschen zu werden. Es geht darum, dass wir das einmal grundsätzlich so erkennen und in der Hinwendung zu Gott, in der Bekehrung ist es ja ein, hoffe ich doch, wesentliches Erlebnis, dass wir überführt sind davon, dass Gott uns liebt, dass er ja mit seiner ganzen Liebe uns entgegentritt und sagt, komm zu mir, du darfst mein Kind sein. Das haben wir, denke ich, alle erlebt, aber es geht auch darum, dass wir uns immer wieder das bewusst machen, immer neu, dass wir uns das daran erinnern, uns das vor Augen stellen und so unser Leben davon geprägt ist. Unser Leben davon geprägt ist, dass Gott uns liebt. Nicht nur einfach davon, dass wir was tun sollen, dass wir lieben sollen, sondern zunächst und vor allem, dass Gott uns liebt. Dass wir davon geprägt sind. Ich möchte dazu doch nochmal zwei Verse aus dem Römerbrief vorlesen, Römer 5. Römer 5, Vers 8 zunächst. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also hier die Aussage, wie zeigt Gott uns seine Liebe? Vor allem darin, dass Christus für uns gestorben ist. Und dann ein paar Verse vorher, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist ja zunächst mal, also die Liebe, die Gott zu uns hat, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns das auch immer wieder deutlich macht. Gott liebt dich, seine Liebe wohnt in dir. Und dann natürlich auch dies, dass Gott uns befähigt, andere zu lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also zunächst dieses Grundlegende, es geht nicht darum, dass wir allein aus unserer eigenen Kraft heraus liebevolle Menschen sind, in Liebe leben, sondern dass wir uns die Liebe Gottes bewusst machen und dass wir immer wieder Gott darum bitten, dass er uns füllt mit seinem Heiligen Geist, dass sein Heiliger Geist uns seine Liebe vor Augen stellt und uns selbst zu liebenden Menschen macht. Der Heilige Geist wohnt ja in unserem Herzen. Es geht auch darum, dass er das, was er in unserem Herzen schaffen will, auch kann, dass wir ihm da die Möglichkeit geben, den Raum dazu geben. Gut, so viel einleitende Gedanken zu diesem Thema. Nun zum konkreten Thema des heutigen Sonntags, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen, Umgang mit Konflikten in Beziehungen. Wenn das so als Thema für diesen Sonntag gesetzt ist, damit ist ja schon klar, zunächst mal gesagt, dass in Beziehungen Schwierigkeiten vorkommen und oft genug vorkommen. Dass die Realität ist, dass Beziehungen, dass das Miteinander mit Konflikten zu tun hat. Wir haben ja manchmal so eine idealistische, romantische Vorstellung von Beziehungen, dass das einfach immer harmonisch schön klappt. Wäre natürlich schön, wer wünscht sich das nicht? Aber in der Realität sieht es ja oft anders aus. Wer Beziehungen will, der wird auch viele Konflikte, viele Schwierigkeiten in Beziehungen erleben. Das ist zunächst mal wichtig, dass wir das so akzeptieren, so stehen lassen, dass wir in einer gefallenen Welt eben leben und es eben keine perfektionistische Beziehungen gibt. Dass wir dann Mut haben, auch an Beziehungen zu arbeiten. Und die Bibel ist ja da ganz ehrlich. Also ich wundere mich immer wieder, an wie viele Stellen die Bibel einfach davon berichtet, wie es sehr gemenschelt hat, überall. Wie in den ersten Gemeinden, aber auch im Alten Testament, im Volk Israel, wie viel es da ein Drüber und Drunter gab, wo Menschen zusammengelebt haben. Und die Bibel berichtet von unheimlich vielen zwischenmenschlichen Konflikten, aber natürlich auch von Beziehungsstörungen in der Beziehung zu Gott natürlich. Auf beide Ebenen werden dargestellt. Und die Bibel tut da ganz ehrlich davon reden und zeigen, wie Menschen damit umgegangen sind. Und ich denke, wir können da an vielen Stellen davon lernen. Und wir werden uns auch eine Stelle gleich mal anschauen, die uns ein bisschen hilft, da auch zu wissen, wie man damit umgehen kann. Es geht also darum, dass wir uns bewusst machen, es gibt keine romantischen Beziehungen in dem Sinne, dass es immer harmonisch abläuft und dass wir also auch nicht zu schnell aufgeben dann. Egal welche Beziehung es ist, ob es die Beziehung zu Gott ist, wo wir durch Schwierigkeiten gehen, wo wir Fragen haben, oder ob es die Beziehung ist zu unserem Ehepartner, zu Freunden, zu Nachbarn, Kollegen, Mitschülern, Mitstudenten, dass wir Mut haben, an den Beziehungen dran zu bleiben. Nun, welche Reaktionsmöglichkeiten gibt es eigentlich, wenn Konflikte bei Beziehungen auftauchen? Ich möchte ein paar Reaktionsmöglichkeiten nennen, die sicher keine positiven sind. Zunächst mal ein paar verkehrte, negative Reaktionsmöglichkeiten bei Beziehungskonflikten. Das Erste, was wir, denke ich, sehr oft tun, ist, dass wir einen Konflikt unter den Teppich kehren. Das ist eine sehr beliebte, eine sehr häufige Methode. Um des lieben Friedens willen sagen wir, ach ja, vergessen wir es, kehren wir es unter den Teppich, reden wir nicht drüber, einfach zudecken. Und dann kehrt man immer mehr und mehr darunter und der Teppich wird immer höher. Und irgendwann stolpert man halt drüber, weil einfach schon zu viel da drunter gekehrt ist. Ich denke, klar, es gibt Kleinigkeiten, wo man auch großzügig sein soll und darf. Die Liebe ist ja auch nicht kleinlich, dass sie jede Kleinigkeit immer bis zum Endlosen ausdiskutieren will. Aber wenn wir merken, dass da in uns was passiert, dass uns das nicht in Ruhe lässt, dann dürfen wir das nicht unter den Teppich kehren. Also Großzügigkeit heißt ja, dass wir dann auch wirklich ganz aus freien Stücken mit freiem Herzen drüber gehen und uns das nicht belastet, sondern dass wir in der Großzügigkeit das vergeben. Es gibt ja auch den Vers im 1. Korintherbrief, dass die Liebe die Menge der Sünden bedeckt. Ja? Also auch das ist der Fall. Aber wenn wir merken, da setzt sich in uns was fest, das rumort in uns, das lässt uns nicht in Ruhe, dann ist das wohl kein guter Weg, es einfach unter den Teppich zu kehren. Denn was so immer nur zugedrückt wird, das bricht ja dann irgendwann mit ganzer Wucht hervor. Und dann ist das schlimmer, als wenn man das ja peu à peu klärt, anstatt es unter dem Teppich anzusammeln. Eine andere Methode, die dem verwandt ist, dem ersten, dem Kehren unter den Teppich, ist, dass man in sich es hineinfrisst. Dass man nach außen so tut, als ob alles okay ist, aber innerlich selbst kocht. Und vom Typ vielleicht so jemand ist, der introvertiert ist, der Dinge mehr so schluckt, dass man so hineinfrisst, die Probleme in sich hineinfrisst. Und wir wissen, was man in sich hineinfrisst, das führt irgendwann zu Magenkrämpfen. Ist auch keine gute Methode, wenn wir so vorgehen. Eine ganz andere Methode sind die Leute, die mehr extrovertiert sind, ist, dass wir gleich dazu tendieren, ja, wie soll ich sagen, auszurasten, lauthals um sich zu schlagen bei irgendwelchen Problemen, Schwierigkeiten in Beziehungen, anstatt sachlich versuchen, die Sache anzugehen, gleich dem Gegenüber die Wahrheit um die Ohren knallen und poltern, ausrasten. Auch das ist natürlich keine gute Methode und wir merken, es ist ein Extrem, dass der eine und der andere mehr dazu neigt, der andere weniger. Wiederum andere gehen dann Beziehungen einfach aus dem Weg oder brechen Beziehungen vorschnell ab, brechen Beziehungen abrupt ab, weil sie wieder merken, da ist ein Konflikt, da ist eine Schwierigkeit, wir brechen es ab, es hat keinen Wert. Auch das ist, denke ich, keine gute Methode, wenn es zur Methode sozusagen für uns wird, dass immer dann, wenn es nicht so harmonisch geht, dass wir sofort auch die Beziehung abbrechen. Lass uns mal überlegen, was ist ein gesunder, ein zielführender Umgang mit Konflikten? Ein gesunder, ein zielführender Umgang mit Konflikten. Ich möchte, dass wir dazu aus der Apostelgeschichte Kapitel 15 einen Text ansehen. Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15 berichtet von der ersten Apostelversammlung in Jerusalem. Es wird von manchen das erste Apostelkonzil genannt. Der Zusammenhang ist der, dass Paulus und Barnabas von der ersten Missionsreise zurückgekehrt sind. Sie sind ja von Antiochien, das liegt so nördlich von Israel, aufgebrochen, wurden von der Gemeinde dort ausgesandt und haben das Evangelium zum ersten Mal im großen Stil an Orte gebracht, wo es bisher gar nicht bekannt war. Sie sind zuerst auf die Insel Zypern gegangen, dann in die heutige Türkei und haben da in vielen Städten Gemeinden gegründet. Es war also ganz großartig, dass nun dieses Evangelium, die frohe Nachricht von Jesus, die ja in Judäa, in Jerusalem ihren Ursprung fand, nun ausgebreitet wurde. So wie Jesus es gesagt hat, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und hier war also die erste große Stoßrichtung, dass das geschieht. Und in den vielen Städten, in denen sie waren, in Lystra, in Derbe, in Antiochien, in Pisidien, auf der Insel Zypern und so weiter, in vielen Städten sind da Gemeinden entstanden. In kürzester Zeit kamen Menschen zum Glauben und sind Gemeinden entstanden. Paulus und Barnabas kommen zurück nach Antiochien, in die Gemeinde, von der sie ausgesandt wurden, und sind ganz begeistert davon, erzählen davon, die Heiden, also Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, die Heiden sind Christen geworden. Waren ganz begeistert davon, haben davon berichtet. Und dann lesen wir in Kapitel 15, Vers 1, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach den Ordnungen des Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Also, Paulus und Barnabas sind begeistert davon und auch die Gemeinde in Antiochien sind begeistert davon, dass nun die Heiden das Evangelium angenommen haben, Aber plötzlich kommen da ein paar Leute aus Judäa und sagen den neuen Gläubigen, halt, halt, stopp, da fehlt noch was. Ihr seid zwar jetzt an Jesus gläubig geworden, aber ihr müsst euch beschneiden und ihr müsst die Ordnungen des Mose halten, also das Alte Testament müsst ihr einhalten. Ich lese weiter, Vers 2. Als nun Zwiespalt entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Wortwechsel mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten, und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man nun einen langen Wortwechsel gehabt hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Punkt, Punkt, Punkt. Wie es dann weitergeht, könnt ihr gern zu Hause nachlesen, wie der Streit gelöst wurde. Aber zunächst mal, wie sind sie vorgegangen? Also, hier steht, es entstand ein nicht geringer Wortwechsel. In manchen Übersetzungen steht sogar Streit. Also, es ist wohl eher gedacht, dass es eine intensive Diskussion war, die vielleicht auch schon in Richtung Streit neigte, aber das Wort lässt es also, ist jetzt kein Wort, das so für einen typischen Streit dort gebraucht wird. Trinken wir mal einen Schluck. Also wir merken hier, stoßen auf jeden Fall zwei Meinungen aufeinander. Die einen, die sagen, wenn die Heiden sich zu Jesus bekehrt haben, dann ist es okay, dann ist alles schon geschehen, was nötig ist. Und die anderen, die aus dem Judentum kamen, hier steht ja auch noch von der Partei der Pharisäer, das heißt, Gott sei Dank haben sie sogar Pharisäer zu Jesus bekehrt. Die sagen, nein, das geht nicht, sie müssen sich beschneiden lassen, sie müssen die Ordnungen des Mose auch einhalten. Wie soll man vorgehen? Wir haben verschiedene Methoden vorher beachtet. Man hätte sagen können, vielleicht, Leute, wir reden drüber nicht, wir kehren das unter den Teppich, das thematisieren wir jetzt hier nicht. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben wirklich miteinander geredet, vielleicht, je nach der Übersetzung, auch sehr heftig miteinander geredet und haben sich offenbar Zeit genommen. Hier stand ja ein nicht geringer Wortwechsel, also ging wohl eine ganze Weile hin und her, bis sie gemerkt haben, sie kommen nicht weiter. Sie kommen nicht weiter. Sie können das Problem alleine hier nicht lösen. Und dann hat jemand die Idee gehabt, wir müssen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem gehen. Sie wussten, dort liegt die Zelle der Gemeinde Jesu, dort sind die Apostel, die Jesus eingesetzt hat, dort sind eigentlich die Leute, die es eigentlich doch wissen sollten. Der hat Jesus doch extra berufen, auch die 12 Jünger, und sie als Säulen für die neue Gemeinde auch eingesetzt. Ich finde, dass sie hier sehr weise vorgegangen sind. Da, wo sie merken, sie alleine kommen nicht mehr weiter, sie brauchen Hilfe von Dritten. Ich denke, das ist doch schon mal ein guter Ratschlag für uns, dass wenn wir merken, wir kommen an Grenzen, wir kommen miteinander nicht mehr zurecht, dass wir auch Mut haben, Hilfe von außen zu holen, eine dritte Person dazu zu nehmen. Gerade in bestimmten Konflikten ist es unumgänglich, dass wir das machen. Zum Beispiel bei Ehekonflikten ist es oft so wichtig, dass man eine dritte Person dazu nimmt. Manchmal wundere ich mich, wie lange das dauert, bis die Ehepartner bereit sind dazu. Es ist manchmal so viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um ein Ehepaar dazu zu bringen, zu sagen, Leute, ihr braucht unbedingt einen Berater, ihr braucht einen Vermittler, ihr könnt ja miteinander gar nicht mehr reden. Ich möchte jeden sehr ermutigen, der merkt, in meiner Ehe wird es sehr schwierig, wir können kaum noch miteinander reden, dass ihr euch eine Person von außen holt und euch dann auch Zeit nehmt, um die Sache anzugehen. Also es ist ja erstaunlich, was sie hier machen. Vers 3 heißt es, Vers 2 ist es sogar, sie haben gesagt, wir wollen, dass Paulus und Barnabas und einige andere noch nach Jerusalem hinziehen sollen. Also es war eine ganze Abordnung. Vielleicht noch ein paar andere von der Gemeinde, 2, 3 andere Personen und Paulus und Barnabas, also es waren mindestens so 5 Personen, die als Abordnung von der Gemeinde von Antiochien nach Jerusalem gesandt wurden. Das war ein paar Tage Tagesmarsch, um da hinzukommen. Also sie haben einiges an Zeit investiert, bis sie dann da waren und das geklärt wurde und zurückkamen. Also da vergingen ja 2, 3 Wochen vielleicht. Und 5 Personen wurden praktisch für 3 Wochen freigestellt, um das Problem zu klären. Also wie viel man auch an zeitlichem, wenn man so will, auch an finanziellem Aufwand betreibt, weil man sagt, dieses Problem muss gründlich gelöst werden. Dass wir da, wenn wir merken, es sind Konflikte da, die wir allein so schnell nicht lösen können, dass wir Mut haben, auch einiges zeitlich, finanziell zu investieren, um uns Hilfe zu holen. Als sie dann in Jerusalem angekommen sind, was machen sie da? Hier heißt es, sie kommen zusammen, die Apostel, die Ältesten, die ganze Gemeinde. Und was sie als zunächst machen, ist wieder, dass sie sich Zeit nehmen, um miteinander zu reden. Ein langer Wortwechsel entsteht da wieder, heißt es in Vers 7. Ein langer Wortwechsel. Ich habe mal nachgeschaut in den Übersetzungen, was jeder so übersetzt. Manche haben geschrieben, als sie lange und intensiv miteinander diskutiert haben. Klingt sehr positiv. Lange und intensiv miteinander diskutiert haben. Andere übersetzen mehr in Richtung, dass sie auch gestritten haben miteinander. Ich denke, was wir auf jeden Fall hier sehen können, ist, dass es wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt und dass man offen und ehrlich und aber auch liebevoll miteinander reden. Zunächst mal Thema Offenheit. An dem Punkt, denke ich, gibt es eine ganze Menge Hinweise und Beispiele in der Bibel. Also in den Sprüchen, ich habe jetzt keinen speziellen Vers rausgesucht, aber in den Sprüchen wird das an vielen Stellen betont, dass wir Mut haben sollen, Dinge offen anzusprechen, Probleme offen anzusprechen, dass dieses unter den Teppich kehren, verschweigen, in sich hineinfressen, keinen Wert hat, dass wir Mut haben sollen, Probleme offen anzusprechen. Denk auch an Jesus, dass auch er jemand war, der auch gerade zum Beispiel gegenüber seinen Kontrahenten, den schriftgelehrten Pharisäern, den Mut hatte, offen Probleme anzusprechen, zu sagen, Leute, das geht nicht so, wie ihr es macht. Und hat ihnen immer wieder das genannt, wo er die Probleme sieht. Aber auch anderen Menschen gegenüber. Er war offen genug, Dinge zu nennen. Oder Paulus zum Beispiel im 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief ist ja ein Brief, wo Paulus sich mit der Gemeinde in Korinth auseinandersetzt, wo sie ihm viele Vorwürfe gemacht haben, wo viele Missverständnisse da waren. Dass Paulus versucht, das aufzuarbeiten, das ganz offen erklärt, wie er die Sachen sieht, wie er das meint und so, dass er auch sagt, da wo ich euch verletzt habe, da hatte ich eigentlich, wenn ich so scharf gesagt habe, nur das Ziel gehabt, dass ihr auch Einsicht findet und so. Also man merkt, er bemüht sich sehr, die Dinge zu klären, Dinge offen auch zu nennen. Offenheit ist ganz wichtig zunächst mal. Ein offenes Gespräch suchen ist auf jeden Fall ein gesunder Umgang mit Konflikten. Aber Offenheit muss auch mit Ehrlichkeit und Liebe verbunden sein. Ich möchte einen Vers aus Epheser 4 vorlesen, der in der Lutherbibel ein bisschen anders übersetzt ist. Epheser 4, Vers 15 heißt es in der Lutherbibel, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Die Elberfelder übersetzt, lasst uns die Wahrheit bekennen in Liebe. Oder die Wahrheit sagen, bekennen, zur Wahrheit stehen in Liebe. Wenn man den Zusammenhang liest, dann geht es wohl doch darum, dass wir die Wahrheit sagen, zur Wahrheit stehen, aber sie in Liebe sagen. Dass wir das miteinander verbinden, das fällt uns schwer. Wir neigen dazu, zum einen Extrem oder zum anderen. Entweder zu dem einen Extrem, dass wir irgendwann sagen, jetzt muss mal die Wahrheit auf den Tisch. Und dann knallen wir die Wahrheit auf den Tisch und dann sagen wir, so ist es, so sehen wir es. Oder, dass wir aus einer falsch verstandenen Liebe, aus einer vermeintlichen Liebe, die Dinge eher verschweigen, unterdrücken, unter den Teppich kehren, sie nicht ansprechen wollen. Aber es geht darum, dass man beides miteinander verbindet, dass man Mut hat, die Wahrheit zu sagen, aber sie liebevoll zu sagen, in Liebe zu sagen, dass wir so ein Mittelmaß zwischen diesen zwei Extremen finden. Ich denke, das ist ein gesunder, ein zielführender Umgang mit Konflikten, die Wahrheit in Liebe zu sagen, offen, ehrlich, liebevoll. Und dann noch etwas Besonderes, was ja wir Christen haben, was andere Kontrahenten oder andere Menschen, die so in Konflikten kommen, ja nicht haben, nämlich, dass wir ganz bewusst beten dürfen in einer Konfliktsituation, dass wir für unser Gegenüber beten dürfen und dass wir Gott um Hilfe bitten dürfen in der Konfliktlösung. Dass wir bewusst das damit rechnen, dass Gott uns Weisheit geben kann für eine Konfliktlösung. Gott kann auch manchmal ganz überraschende Lösungen aufzeigen. Auch damit dürfen wir rechnen, Gott damit bitten, dass er uns Weisheit gibt, einen Konflikt zu lösen. Dass wir ganz bewusst mit Gottes Hilfe rechnen, für unser Gegenüber bitten, für uns bitten, um Weisheit, um Liebe, dass das miteinander wieder gelingt. Lass uns das nicht unterschätzen. Ja, wenn Beziehungen durch Schwierigkeiten gehen. Ich habe zunächst aufgezeigt, welche schlechten Reaktionsmöglichkeiten es gibt und dann, was der gesunde Umgang mit Konflikten wäre. Ich möchte zum Schluss noch zwei Gedanken nennen, die mir bei dem Thema kamen, die auch in dem Buch Liebe in Aktion erwähnt wurden und die ich ganz interessant fand. Und zwar zum einen, dass wir uns bewusst machen, Konflikte haben auch eine positive Seite. Das war in einer Andacht in diesem Buch drin, fand ich ganz interessant, dass wir uns das vor Augen stellen, dass wenn wir durch einen Konflikt in einer Beziehung durch sind, dann ist diese Beziehung vertieft. Und dann ist diese Beziehung auch geklärt. Dann ist es oft auch so, dass man plötzlich merkt, wir sind näher aneinander, als wir es früher waren. Konflikte haben auch etwas Positives. Sie vertiefen eine Beziehung, sie klären eine Beziehung. Und wenn wir diese Sicht vielleicht haben, dann ist es ja vielleicht für uns auch eine Hilfe in Konflikten, dass wir dann auch ein Durchhaltevermögen in Konflikten haben, weil wir wissen, wenn wir es durchstehen, dann wird es noch besser als vorher, noch vertiefter. Und der zweite Gedanke, es ist wohl auch so, dass nicht jeder Konflikt in einer Beziehung gelöst werden kann. Wir leben wirklich in einer gefallenen Welt und ich denke, wir erleben das manchmal auch, dass ein Konflikt einfach aus irgendeinem Grund nicht zu lösen ist. Obwohl beide Seiten, hoffentlich beide Seiten, sich ehrlich bemühen, dass man irgendwie es nicht lösen kann. Was dann? Ich denke, wichtig ist dann, dass wir trotzdem versuchen, im Frieden miteinander zu leben. Dass wir dann die Beziehung, ja, einen Schritt zurücktreten und sagen, ich möchte trotzdem eine friedevolle Beziehung zu diesem Menschen haben, auch wenn ich den einzelnen Konflikt jetzt nicht lösen kann. Paulus schreibt ja in Römer 12, Vers 18, Römer 12, Vers 18, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Damit zeigt er ja auch, dass es offenbar Situationen gibt, wo es nicht möglich ist, vielleicht mit allen Frieden zu haben, denn er sagt, so viel an euch liegt. Zum Frieden braucht man ja immer beide. Aber wenn wir merken, ein Konflikt ist nicht gelöst, dass wir zumindest von unserer Seite aus sagen, ich möchte mit diesem Menschen in Frieden leben. Und wenn der andere das natürlich auch noch sagen kann, dann ist ja zumindest diese Grundlage da, dass man einander trotzdem in die Augen schauen kann, auch wenn man sagt, wir wissen nicht, warum das nicht zu lösen ist, dass man trotzdem ja, so in Frieden miteinander bleibt. Ja, verschiedene Gedanken. Ich denke, jeder von uns hat vielleicht irgendwelche Beziehungen jetzt im Kopf, an denen er knabbert, wo er fragt, wie kann er da auch vorgehen. Es ist oft, denke ich, nicht leicht. Und wir brauchen Gottes Leitung, Gottes Weisheit und Hilfe. Von daher denke ich, wäre es jetzt angebracht, dass wir uns ein paar Augenblicke der Stille nehmen, wo wir jeder für sich in der Stille einfach zu Gott kommt und da, wo er vielleicht gerade so eine Beziehung vor Augen hat, das zu Gott bringt und Gott um Weisheit bittet im Umgang in dieser Beziehung. Lasst uns stille werden zum Gebet.